Ich möchte uns die Geschichte noch einmal lesen, die wir gerade schon so andeutungsweise gehört haben. Sie steht in Apostelgeschichte, Kapitel 8, überschrieben der Kämmerer aus Äthiopien. Ich lese diese Verse aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun aber zog er wieder heim und saß aus seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, hinaufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von diesem Wort der Schrift an und prägte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Soweit das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgemacht hast, einen sogenannten Orientierungslauf. Man hat einen Kompass, den habe ich euch auch mitgebracht, bekommt ein Ziel und dann muss man loslaufen. Ich habe das früher mal gemacht, und das erste Mal war das ein richtiger Reinfall. Ich habe mich total verlaufen gehabt, weil ich mich nicht damit ausgekannt habe, wie man mit seinem Kompass umgeht, wie man so einen Kompass gebraucht. Hatte auch wenig Ahnung, wie man letztendlich sich in einem Gelände hin und her bewegt, so dass man auch diesen Kompass richtig benutzt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal so einen Kompasslauf gemacht, so einen Orientierungslauf? Ah, einer. Ein paar mehr, aber genau. Ich habe aber auch Freunde, die machen das heute noch, die sind über 50, die machen aber keinen Orientierungslauf. Heute sieht das ein bisschen anders aus, die fahren mit ihren Autos irgendwo dann in die Tschechei oder nach Rumänien und fahren da auch mit Kompass und sowas. Und ich finde das ganz, ganz faszinierend, dass selbst diese erfahrenen Männer sagen, das ist immer ein Lernprozess, sich mit so einem Kompass zu orientieren und mit einem Kompass das Ziel zu erreichen. Warum sage ich euch das alles? Hier der Bibeltext sagt, als der Kämmerer getauft wurde, steht ein ganz wichtiges Detail für mich da. Da steht nämlich am Ende: und er zog seine Straße fröhlich. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle: wie kann ein Mensch, wie kann ein Christ seine Straße fröhlich ziehen? An dieser Stelle sage ich, das sage ich aber heute nicht, nicht alle sehen heute Morgen oder heute Nachmittag fröhlich aus. Mal gucken, woran das liegt. Also vielleicht solltet ihr auch mal überdenken, wie ihr euer Leben als Christen lebt. Wie kommt man dazu, dass man ein Leben als Christ fröhlich lebt? So wie dieser Kämmerer aus Äthiopien. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für die Claudia und für den David heute und über diesen Tag hinaus, dass sie ihr Leben fröhlich ziehen, dass sie wirklich merken, Christ sein und ein Leben mit Jesus an seiner Seite, das ist nicht Spaßverderber sondern dass es wirklich Freude macht. mit Jesus Christus zu leben. Über 30 Jahre bin ich jetzt Christ und ich kann sagen, es ist nicht alles einfach. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, doch, es macht Spaß, es macht Freude, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Und wie das passieren kann, wie das sein kann, das möchte ich an diesem Text, den ich jetzt eben gelesen habe, mit euch zusammen durchgehen. Das erste ist das Ziel. Der Äthiopier, der Kämmerer, der hatte ein Ziel. Und das lesen wir in Vers 27, deshalb möchte ich diesen Vers nochmal lesen, beziehungsweise nur den zweiten Teil. Dieser ist gekommen nach Jerusalem, und jetzt kommt es, um anzubeten. Ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen vertraut ist, wie das hier geografisch zusammenhängt. Jerusalem liegt in Israel. Und Äthiopien ist nicht gerade um die Ecke. Ungefähr 1000 Kilometer hat dieser Kämmerer auf sich genommen, um in Jerusalem anzubeten. Und ich finde das ein wichtiges Indiz, ich finde das sehr interessant, dass die Bibel das sagt, dass dieser Kämmerer 1000 Kilometer weit gefahren ist, um anzubeten. Warum ist das so interessant? Äthiopien liegt ganz in der Nähe von Ägypten und in Ägypten gibt es viele Götter. Warum ist dieser Kämmerer nicht nach Ägypten gegangen? Ist doch viel näher. Da hätte er auch Götter gefunden. Da hätte er auch anbeten können. Warum nimmt er diese etwa 1000 Kilometer auf sich, um nach Jerusalem zu gehen? Ganz einfach, weil er gehört hat, in Jerusalem gibt es einen Gott. Einen Gott, der das Volk Israel mächtig und mit starker Hand aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat, hin in das gelobte Land. Man nimmt an, dass zu Pfingsten auch Menschen, jedenfalls so steht es da, aus Ägypten da waren und das Pfingstwunder miterlebt haben. Das war der Moment, wo der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen ist. Und das muss so ein imposantes Erlebnis gewesen sein, dass diese Ägypter zurück in ihre Heimat gegangen sind und davon erzählt haben, dass man auch in Äthiopien davon gehört hat. Und die haben so eine Freude verbreitet, dass dieser Kämmerer diese Sehnsucht hatte, ich möchte auch diese Freude haben. Ich möchte auch diese Freude haben, die mir von diesen Menschen, die beim Pfingstwunder waren, erzählt haben. Und dann geht er hin zum Tempel nach Jerusalem, da wo man gesagt hat, dass dort Gott wohnt. Wo man gesagt hat, da kann man anbeten. Und er wollte dort seine Sehnsucht stillen. Er wollte dort sein Herz füllen mit Freude. Dort wollte er innerlich auftanken. Das war sein Ziel. Er wollte diesem lebendigen Gott wollte er begegnen. Das Ziel muss klar sein. Egal, wer heute Nachmittag hier ist, euer Ziel im Leben muss klar sein. Was wollt ihr in eurem Leben erreichen? Und wenn ihr das erreicht habt, macht euch das fröhlich, macht euch das zufrieden. Seid ihr froh, seid ihr zufrieden, habt ihr Freude in eurem Herzen, wenn ihr das erreicht habt, was ihr euch als Ziel gesteckt habt. Ich habe mit vielen Menschen schon geredet, mit vielen Männern geredet, auch in der letzten Woche noch, die haben scheinbar alles erreicht in ihrem Leben. Die sind befördert worden, sie haben ihr Auskommen und sagen selbst, boah, uns geht es so, so, so gut als Familie. Und trotzdem sagen sie, warum kann ich nicht fröhlich sein? Warum kann ich mich nicht freuen? Warum bin ich innerlich so leer und ausgetrocknet? Und vielleicht fragst du dich das auch, du hast im Leben alles erreicht. Äußerlich stimmt alles, äußerlich ist alles tipptopp, aber innerlich, da merkst du, da ist eine große Unzufriedenheit, eine Leere. Ist es vielleicht, ist nochmal gut, nochmal neu, das Ziel in deinem Navi einzustellen, dein Lebensziel nochmal neu zu überdenken, was möchtest du eigentlich? Dieser Kämmerer, er wollte in die Gegenwart Gottes kommen, er wollte anbeten, er wollte dem lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dem wollte er begegnen. Wie mit so einem Kompass. Ist euch aufgefallen, dass so ein Kompass nie das Ziel anzeigt, sondern immer nur die Richtung? Und deshalb ist so ein Kompass ohne Landkarte eigentlich total wertlos. Man braucht auch eine Landkarte, auf die man den Kompass stellt, um den Weg und das Ziel zu erreichen. Und wir werden gleich sehen, dass diese Landkarte das Wort Gottes ist. Und dieser Kämmerer, er geht ja nicht mit leeren Händen aus der Gegenwart Gottes raus, sondern er nimmt sich ein Teil der Bibel mit, die Jesaja-Schriftrolle. Heute würden wir sagen, ein Teil der Bibel. Er nimmt sich Gottes Wort mit nach Hause, um das Ziel letztendlich, den, so steht es in Vers 37, Jesus Christus, den Sohn Gottes, in seinem Leben zu erfahren. Und ich finde das ja ganz interessant, dass dieser Kompass ja immer nach Norden zeigt und diese Kompassnadel zeigt immer nach Norden. Ich finde das im Glauben auch so wichtig, dass wir Orientierung haben, an denen wir uns ausrichten können. In der Bibel wird in Johannes 16 beschrieben, was diese Kompassnadel im übertragenen, im Glaubensleben ist. Da lesen wir in Johannes 16, Vers 13, doch wenn der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist, kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seinen eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat vom Vater. Er wird euch dann von dem erzählen, was kommen wird. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns führen möchte. Das ist die Kompassnadel, die dir in deinem Leben zeigt, wo Norden ist. Ich komme, also jedenfalls vorher, bevor ich hier nach Eberbach gekommen bin, komme ich aus dem Norden, also in der Nähe von Hamburg. Und dann hat man immer wieder gesagt, wir müssen die Menschen erstmal einnorden. Wir müssen denen erstmal zeigen, wo es hier lang geht. Aber das macht die Bibel auch, sie will uns einnorden. Sie möchte dir und mir immer wieder zeigen, da ist Jesus Christus. Und gleich kommen wir zu Philippus. Er hat den Kämmerer eingenordet. Er hat ihm Jesus Christus vor Augen gemalt. Er hat angefangen von Jesaja und hat ihm gezeigt, guck mal da, im Alten Testament sehen wir schon Jesus Christus. Im Alten Testament kannst du schon Jesus Christus sehen. Und das ist dein Ziel im Leben. Und der Äthiopier hat es dann angenommen. In Vers 28 lesen wir, dass er die Jesaja-Schriftrolle gelesen hat. Er hat die Bibel, das Wort Gottes, vor sich. Und wir lesen auch in der Bibel selbst, in Psalm 119, Vers 105, da sagt der Psalmdichter, dein Wort, also das Wort Gottes, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes, es erhellt unseren Lebensweg. Die Bibel kann uns Orientierung und Hilfestellung in unserem Leben sein, in unserem Alltag. Nochmal in meine vergangene Woche hinein, ich hatte einen ziemlich schwierigen Fall, einen Fall, der mich lange begleitet hat. Und das Problem war, dass er kein Christ war und eigentlich mit der Bibel und dem Glauben eigentlich nichts anfangen wollte, hat sich trotzdem an mich gewandt und er hat mich viele Dinge gefragt und ich habe ihm viel aus der Bibel gesagt, ohne dass ich gesagt habe, dass es in der Bibel steht. Und irgendwann hat er mich gefragt, ey, woher weißt du das alles? Habe ich gesagt, 90% von dem, was ich dir gesagt habe, habe ich aus der Bibel raus. Und das bedeutet das, dass Gott der Wegweiser ist. Und glaub mir, am Anfang der Woche dachte er noch, seine Frau wird sich von ihm trennen. Und gestern habe ich gehört, es ist gar nicht so. Es ist alles wieder beim Alten. Und innerhalb dieser einen Woche hat er gemerkt, wie das Wort Gottes ihn getröstet hat, wie es ihn ermutigt hat, wie ich ihn begleiten durfte, wie auch Philippus den Kämmerer begleiten durfte. Und wir durften wirklich erleben, wie die Liebe Gottes diesen Prozess begleitet hat. Er würde es anders formulieren, aber glaubt mir, es war Gott, der dabei war. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich habe Claudia dir und David dir, ihr kriegt gleich so einen Kompass und als ich den im Internet bestellt habe, habe ich das in den Warenkorb gelegt. Und wenn man im Internet manchmal was in den Warenkorb legt, dann steht da, wurde oft zusammen gekauft mit, ja, kennt ihr vielleicht auch. Also habe ich diesen Kompass in meinen Warenkorb gelegt und dann stand da, wurde häufig zusammen gekauft mit dem hier. Also das ist eine Signalpfeife, ja, und da habe ich gedacht, ja, legst du auch mal mit rein in den Warenkorb. Warum? Warum? Weil das genau zu dem Predigttext passt. Eine Signalpfeife ist, wenn du dann mit dem Kompass dich irgendwo verirrt hast und Hilfe brauchst, dann pfeifst du, das möchte ich jetzt nicht wegen der Technik, dann pfeifst du in die Signalpfeife und wenn ein Mensch in der Nähe ist, dann sollte er im besten Falle kommen. Und das genau macht der Kämmerer. Er hatte keine Ahnung, was er da liest und wovon er da las. Und dann kam Philippus daher. Und was macht er? Er pfiff ihn ran und sagt, komm hoch, erklär mir, was hier steht. Und so wünsche ich mir das für jeden Christen, dass er nicht denkt, er müsste auf dieser öden Straße alleine gehen. Öde Straße im Vergleich zu unserem Leben, das manchmal echt öde ist, also nur, wo es schwierig ist, wo eigentlich kein Gras wächst. Und dass ihr dann jemanden zu euch herpfeifen könnt, natürlich nur im Symbolischen, und sagt, hilf mir. Ich möchte das verstehen, was der Weg Gottes ist. Ich möchte verstehen, was die Bibel zu meiner Lebenssituation sagt. In Vers 31 steht, und er, der Kämmerer, bat Philippus, hinaufzusteigen. Und deshalb finde ich Gemeinde so eine geniale Einrichtung Gottes. Weil die Gemeinde sagt, wir als Christen müssen unsere Straße nicht alleine ziehen, sondern wir können rechts und links Menschen neben uns haben, die uns helfen. Und deshalb ist die Gemeinde, die Gemeinschaft von Christen so wichtig. Und das wünsche ich nicht nur dir, Claudia, und nicht nur dir, David, sondern dass ihr immer wieder Menschen an eurer Seite habt, die ihr heranpfeifen könnt, die euch ermutigen und aufbauen können, so wie auch dieser Kämmerer den Philippus herbeipfeifen konnte. Und Philippus zeigt dem Kämmerer das Ziel. Er sagt, guck mal, da wird von Jesus Christus berichtet. Du bist mit der Sehnsucht nach Jerusalem gereist, um Gott zu erleben, um den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu erleben. Und du hast ihn irgendwie nicht gefunden. Ganz einfach, weil du kannst ihn nicht in irgendwelchen Bauwerken finden. Aber du kannst ihn in seinem Wort sehen. Weil in seinem Wort hat sich Jesus Christus offenbart. Und Jesus Christus hat den Vater offenbart. Und deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Und wenn du sagst, oh, das verstehe ich sowieso nicht, dann pfeif dir jemanden bei. Pfeif dir jemanden zu, der dir erklärt, was in dem Wort Gottes steht. Und dann liest er Jesaja 53. Und man sagt, dass in Jesaja 53 wie an keiner anderen Stelle im Alten Testament über Jesus Christus geschrieben wird. Da wird das Bild von diesem Opferlamm benutzt, das Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird. Und das Lamm, das tat seinen Mund nicht auf. Und es wird geschlachtet. Und im Neuen Testament lesen wir, als Johannes der Täufer Jesus Christus getauft hat. Bevor Jesus Christus getauft wurde, hat Johannes auf Jesus gezeigt und hat gesagt, siehe da, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und damit ist das Lamm im Alten Testament der Hinweis auf Jesus Christus. Er, Jesus Christus, der unsere Sünde, unsere Schuld ans Kreuz genommen hat, als dieses Opferlamm, was stellvertretend gestorben ist. Und deshalb können wir taufen. Deshalb taufen wir auch heute, weil Jesus Christus die Schuld und Sünde von Claudia und David weggenommen hat in ihrem Leben. Eine Erklärung, was ist Sünde? Viele sagen ja, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, das ist Sünde. Nein, es ist nicht Sünde. Das sind die Sünden. Aber die Sünde, das ist die Trennung, die wir alle Menschen haben in Beziehung auf Gott. Und das ist immer so, ich vergleiche das gerne mit einem Eisberg. Ein Eisberg, den sieht man ja über der Wasseroberfläche. Aber man sieht nur 10% dieses Eisberges. 90% des Eisberges liegen unter der Wasseroberfläche. Und so ist es leider auch, wenn wir über Sünde reden als Christen. Wir konzentrieren uns nur auf diese 10% sichtbarer Sünden. Aber das eigentliche Problem, die 90%, die übersehen wir, weil das die gestörte Beziehung zu Gott ist. Und die können wir auch als Christ haben. Auch wir können eine Kluft haben, die uns von Gott trennt. Und das nennt die Bibel Sünde. Getrennt sein von Gott, nicht in enger Gemeinschaft mit Gott sein. Und deshalb kannst du auch als Christ deine Straße nicht fröhlich ziehen, wenn du merkst, dass Sünde zwischen dir und Gott ist. Wenn da was ist, was dich von Gott trennt. Und deshalb ist es wichtiger, über die 90% des Eisberges zu sprechen, als nur über die 10%, die wir nach außen sehen und wo wir gerne unseren Finger drauf zeigen. Jesus Christus, er ist dieses Opferlamm. Und wir taufen Menschen, taufen wir in die Gemeinde Gottes hinein. Menschen, die erkannt haben, ja, wir brauchen jemanden, der diese Beziehung zwischen Gott und uns wiederherstellt. Jesus Christus. Kommen wir zu einem letzten, der Weg. Ist euch aufgefallen, dass Philippus auf diese Straße geht und sie gehen muss und hinterher entrückt wird und irgendwo ganz anders war? Und was passiert mit dem Täufling? Er zieht die Straße, wird getauft und muss die gleiche Straße weiterziehen. Ich finde das sehr symbolisch. Vielleicht diejenigen, die schon getauft wurden, die kennen das. Die sind vielleicht getauft worden mit der Überzeugung und der Erwartung, dass sich auf einmal nach der Taufe der Lebensweg so verändert, dass man den vorigen Lebensweg gar nicht mehr wiederkennt. Aber ich verspreche dir eins, so ist das nicht im Glauben. Du wirst das Leben weiterführen, so wie du es auch heute Morgen angefangen hast und wie du es gestern und letzten Monat und letztes Jahr gelebt hast. Du wirst merken, dein Leben verändert sich durch die Taufe nicht. Aber du wirst merken, dass eine Freude in dein Herz kommt. Eine Freude, die der Heilige Geist mit sich bringt. Und hier bei dem Kämmerer ist es so, dass die Bekehrung, also die Hinwendung zu Jesus und die Taufe, wenige Zeit das dazwischen liegt. Vielleicht waren es nur einige Stunden, vielleicht war es nur eine Stunde, vielleicht war es nur eine halbe Stunde, ist auch egal. Aber hier sehen wir was ganz Wichtiges in der Bibel. Der Glaube und die Taufe gehören ganz eng zusammen. Und als ich in Amerika war, hat mich das so ein bisschen verwundert. Bei den Baptisten in Amerika ist es so, dass sie immer ein warmes Taufbecken in ihren Gottesdiensträumen haben. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt in den Gottesdiensten, dann sagen sie auch, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Hier ist Wasser, lass uns taufen. Und das ist auch so, dass mit der Taufe jetzt nicht eine neue Stufe in der Heiligkeit kommt. Dass man denkt, oh, in der Karriereleiter ist der ja aber jetzt ein höher. Habe ich früher auch gedacht, ne? Jetzt muss ich 5 Zentimeter höher über dem Boden schweben. Ist aber nicht so. Vor und nach der Taufe wirst du das gleiche Leben weiterführen. Die gleiche Straße, das gleiche Leben. Aber was sich verändert ist, dass dieser Kämmerer das Wort Gottes in den Händen hat, dass er jetzt eine Familie hat, nämlich die Familie Gottes, und dass er Freude in seinem Herzen hat, die Freude durch den Heiligen Geist. Und das feiern wir. Und jetzt möchte ich noch zu einem Problem kommen. Der Kämmerer hatte ein Riesenproblem. Dieser Kämmerer, und das ist vielleicht als Hintergrundwissen erstmal, und das steht hier, er ist der Kämmerer am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien. Zur damaligen Zeit, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber zur damaligen Zeit hat man den höhergestellten Angestellten am Hof, hat man auch den Zugang in die privatesten Räume gegeben. Die hatten eigentlich so eine Freikarte, durften sich im Königshaus frei bewegen. Und jetzt kommt das Aber. Der Preis dafür ist, dass man sie beschnitten hat. Also kastriert hat. Ganz einfach, natürlich wollten die Könige und die Königinnen keine ungewollten Thronfolger haben. Also hat man gerade die Männer beschnitten. Das ist jetzt erstmal kein Problem. Also klar, ein gewisses Problem gibt es da schon, aber im Geistlichen gibt es da noch kein Problem. Aber das Problem ist das, was in der Bibel steht. In 5. Mose 23, Vers 2 steht nämlich was. Da steht nämlich, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden. Ist ein Problem. Da ist ein Eunuch, der beschnitten will. Er hat die Sehnsucht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das Wort Gottes sagt, nein, es soll kein Verschnittener und kein Beschnittener in die Gemeinde Gottes kommen. Und was haben die Juden gemacht? Am Tempel gab es Riesenschilder, wo stand, bis hierhin dürfen Menschen gehen, aber alle, die nicht zum Volk Gottes gehören, durften nicht weiter. Das heißt, als der Kämmerer aus Äthiopien nach Jerusalem gekommen ist, ist er gar nicht bis ins Allerheiligste gekommen. Ist er gar nicht so nah an Gott rangekommen, wie er es vielleicht wollte. Und dieser Mann, dem hätte der Philippus sagen können, ach, warte mal, du hast sowieso keine Chance. Ja, du hast keinen Platz im Reich Gottes, du hast keinen Platz in der Gemeinde. Aber jetzt lesen wir was auch in dieser Jesaja-Rolle stand, die er gerade gelesen hat. Ich lese euch, er hat Jesaja 53 gelesen und wenn er dann weitergelesen hat, stand was in Jesaja 56. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, dass es besser als Söhne und Töchter haben. Und so ist Gott. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, boah, wenn du mein Leben könntest, wenn du wüsstest, was alles schiefgegangen ist, ich habe überhaupt keinen Platz im Reich Gottes. Ich habe überhaupt keinen Platz unter diesen ganzen Heiligen. Und vielleicht verstehst du dich wie so ein hoffnungsloser Fall, wie so ein Neunuchen. Dann möchte ich dir sagen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott wird dir gnädig sein, wenn du ihn suchst, von ganzem Herzen. Nämlich hier steht in Vers 37, Apostelgeschichte 8, Vers 37, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Wenn du heute Nachmittag gemerkt hast, dass der Heilige Geist dein Herz angerührt hat, dann ist die Vergangenheit von dir völlig nebensächlich. Wenn du möchtest, dass Frieden in dein Herz kommt, wenn Freude in dein Herz kommt, wenn du diese Sehnsucht hast, Gott anzubeten, in seine Gegenwart zu kommen, dann gibt es eine Möglichkeit. Wenn du jemanden aus der Gemeinde kennst, dann sprich diesen Menschen an. Und er wird dir Wege zeigen, entweder selber und wird dich an jemanden verweisen, wie du in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Sodass du vielleicht hier hingekommen bist und gedacht hast, boah, was ist das alle öde hier. Aber hier rausgehst mit einer Freude im Herzen. Und das wollen wir jetzt feiern zusammen. Wir wollen feiern, dass Claudia und David diesen Schritt gemacht haben und von ganzem Herzen in ihrem Herzen erlebt haben. Ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und diesem Jesus möchte ich mein Leben anvertrauen. Ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass es für dich keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für deine Einladung, dass du heute Nachmittag mit offenen und ausgebreiteten Armen dastehst und sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und himmlischer Vater, ich danke dir für diese Zusage, die du gemacht hast. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Herr, dein Wort ist so voll von Zusagen, von Verheißung und Einladung. Und ich danke dir auch für die Einladung, die du heute Nachmittag ausgesprochen hast. Und ich bitte dich darum, dass dein guter Heiliger Geist in den Menschenherzen heute Nachmittag wirkt und arbeitet. Und ich bitte dich dafür, dass wir unser Herz nicht verstocken, dass wir unser Herz nicht hart machen, sondern dass wir in unsere Herzen hineinsprechen lassen. durch deinen guten Heiligen Geist. Und Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du das Opferlamm geworden bist, dass du für uns gestorben bist, um unsere Sünde wegzunehmen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass du all unsere Fehler, all unsere Vergehen, all das, was nicht gut ist in unserem Leben, dass du das ans Kreuz getragen hast und den Weg zum Vater freigemacht hast. Danke dafür. Amen.